The Pioneer Morning Briefing mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alef Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses neue Wochenende. Ja, was war das wieder für eine Woche? Blicken wir ganz kurz zurück und schauen, was von der Woche übrig bleibt. NRW-Ministerin unter Druck. Mitarbeiter des Heimatministeriums haben über Machtmissbrauch seitens ihrer Vorgesetzten Ina Scharrenbach berichtet. Laut einem Dokument, das der Staatskanzlei von Ministerpräsident Hendrik Wüst vorliegt, soll Scharrenbach Mitarbeitende in Besprechungen angeschrien und bloßgestellt haben. Im Ministerium würde eine durch, Zitat, Angst und Schrecken geprägte Arbeitsatmosphäre herrschen. Scharrenbach hat konkrete Schritte zur Verbesserung der Führungskultur angekündigt. Das sogenannte Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität soll bisher weitgehend zweckentfremdet worden sein. So die Berechnungen zweier Wirtschaftsforschungsinstitute, des Münchner IFO-Instituts und des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln. Ein Jahr nach der Bewilligung der 500 Milliarden Euro soll die Bundesregierung das Sondervermögen zum Stopfen von Haushaltslöchern genutzt haben und eben nicht für zusätzliche Investitionen. In Mecklenburg-Vorpommern wurden rund 15 Tonnen Süßwaren im Wert von 250.000 Euro gestohlen. Diese befanden sich in einem geparkten LKW und der gesamte Sattelauflieger wurde samt der großen Menge an Fruchtgummis entwendet. In Wiesbaden hat ein 15-Jähriger einen Linienbus gestohlen. Mit diesem ist er dann nach Karlsruhe gefahren, das sind mehr als 130 Kilometer, um seine Freundin zur Schule zu bringen. Wie der Junge zu den Schlüsseln kam, ist unbekannt. Die Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Süden Großbritanniens vermeldet einen beispiellosen Meningitis-Ausbruch. Vor allem Studenten der Universität Kent in Canterbury sollen sich mit den Meningokokken, B-Bakterien, angesteckt haben. Diese lösen eine Hirnhautentzündung aus. Zwei Personen sind auch schon gestorben, mindestens 20 haben sich infiziert. Nur mal zum Vergleich, laut RKI wurden in Deutschland im ganzen Jahr 2025 nur 123 Fälle mit Meningokokken B registriert. Die Ausbreitung soll jetzt durch ein Impfprogramm und durch die Behandlung mit Antibiotika eingedämmt werden. In Kuba kam es erneut zu einem landesweiten Stromausfall. Das soll unter anderem an dem Ölembargo seitens der USA liegen. Das bedeutet, Millionen Menschen hatten einen ganzen Tag lang keinen Strom. Donald Trump indes deutet weiterhin eine Übernahme des Inselstaats an. Der World Happiness Report der Universität Oxford hat festgestellt, die glücklichsten Menschen leben in Finnland. Und jetzt kommt die Überraschung. Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr glücklicher geworden und rückte 5 Plätze vor auf die Nummer 17. Das Deutsche Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung hat ergeben, die Zahl der psychisch belasteten Schüler hat seit der Corona-Pandemie erstmals wieder zugenommen. Rund ein Viertel der befragten Schüler habe über erhöhte psychische Belastungen berichtet. Jedes vierte Kind soll psychische Auffälligkeiten haben und ein Drittel werde regelmäßig gemobbt. Apropos gemobbt. Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer steht weiter unter Druck. Bei seiner Eröffnungsrede auf der Leipziger Buchmesse ist er heftigst ausgebuht worden. Der Minister hatte einzelne Buchhandlungen aus, er meint, verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandelspreis streichen lassen. Und weiterhin, der Krieg im Nahen Osten, er geht weiter. Wir müssen heute über etwas sprechen, das nicht angenehm wird, aber Sie und ich, wir schaffen das. Lassen Sie uns erst einmal die Frau selbst hören, um die es hier jetzt gehen soll.
Dann wurden Nacktfotos verschickt von mir, die so wirkten wie selber aufgenommen. Dann Videos, als hätte ich mich so heimlich beim Sex gefilmt. Das ist so krass, weil als ich das dann gesehen habe, war das für mich total heftig natürlich. Mhm.
Schauspielerin und Moderatorin Colleen Fernandez beschreibt hier in der WDR-Sendung Kölner Treff der vergangenen Woche, wie über Jahre hinweg gefälschte Social-Media-Profile unter ihrem Namen kursierten. Und über diese Fake-Accounts wurden Männer kontaktiert, sie wurden von ihr angeflirtet, es kam zu sexuellen Chats, zum Versenden von Bildern und Filmen sexueller Inhalte. Es kam sogar zu Telefonsex mit einer künstlich erstellten Stimme, der Eindruck, das sei sie. Fernandez spricht davon, dass ihr Körper geklaut wurde, dass sie im Netz für jedermann verfügbar gemacht wurde. Tja, und dann platzte diese Nachricht wie eine Bombe in die deutsche Öffentlichkeit. Der Täter, so Fernandez, sei ihr damaliger Ehemann, der Schauspieler und Produzent Christian Ulmen. Die beiden haben eine Tochter. Das klingt bizarr und ist verstörend. Christian Ulmen äußert sich bisher zu den Vorwürfen nicht. In Spanien, wo die beiden einen Wohnsitz haben, laufen Vorermittlungen. Für Ulmen gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Dieses juristische Prinzip der Unschuldsvermutung ist richtig und ich wünsche mir aber auch, dass wir es zu einem gesellschaftlichen Prinzip machen, die Unschuldsvermutung auch für die Frauen anzuwenden, die Männern Übergriffe vorwerfen. Denn sehr, sehr schnell kursierten neben den Solidaritätsbekundungen für Fernandez, mehrheitlich übrigens von Frauen, auch mal zwischen, mal direkt auf den Zeilen folgende Fragen. Fragen wie, ist sie eigentlich als Schauspielerin noch erfolgreich? Oder braucht sie vielleicht einfach Jobs? Und überhaupt, wenn die Geschichte mehr als ein Jahr zurückliegt, warum geht sie dann jetzt an die Öffentlichkeit? Nun, es bleibt der Justiz überlassen, wem man was beweisen werden kann. Für uns als Gesellschaft muss aber klar sein, dieser Fall ist größer als zwei prominente Namen. Denn er erzählt von einer Form der Gewalt, die noch immer viel zu häufig verharmlost wird. Digitale, sexualisierte Gewalt ist keine Nebensache. Es ist kein Internetquatsch, kein schmutziger Scherz und auch nicht harmlos, nur weil etwas ja gar nicht echt ist. Deepfake-Pornos sind eine neue Form des Missbrauchs. Eine technologische Weiterentwicklung einer leider sehr alten Logik. Frauen zu demütigen, sie verfügbar zu machen, sie öffentlich zu entwürdigen. Es ist real, die Scham ist real, die Angst ist real, die Panikattacken, die man hat, die sind real. Die Zerstörung von Würde, sie ist real. Es ist eben nicht egal, wenn der eigene Körper zum Rohstoff für Erniedrigung gemacht wird. Es ist nicht egal, wenn jemand ihren Namen trägt, ihre Bilder benutzt, ihre Identität kapert und sie im Netz sexuell zur Verfügung stellt. Stellen Sie sich bitte nur einen Moment lang vor, das wäre Ihre Tochter, Ihre Schwester, Ihre Frau oder Freundin oder Sie selbst, die Sie dort sehen. Denn das ist kein Promi-Problem. Es trifft nicht nur Schauspielerinnen, Moderatorinnen oder Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Es kann jede treffen. Die Freundin, die Kollegin, die Mitschülerin, die Nachbarin, die Studentin von nebenan, sowie Taylor Klein aus Illinois, die hier in einer Arte-Dokumentation den Moment beschreibt, wo sie erstmals einen Deepfake-Film von sich im Netz sieht.
Ich habe hier mit meinem Freund Jamie gesessen und plötzlich erschien da mein Gesicht. Mein Gesicht, wie ich in die Kamera gucke, mir selbst in die Augen sehe. Ich war einfach nur geschockt. Mein Name und mein Gesicht standen da. Ich habe es nicht sofort gerafft. Auch mein College und mein Wohnort. Und dann sah ich, dass ich schon tausende Klicks hatte.
Deepfakes lassen sich heute in Minuten herstellen. Und wenn man es selbst technisch nicht hinbekommt, findet man im Netz längst Dienstleister, die damit Geld verdienen. Hier berichtet ein gewisser Dr. Fake in einer Doku der Neuen Zürcher Zeitung zu diesem Thema.
Meine Kunden sind meistens heterosexuelle Männer, die eine Frau in einen Porno deepfaken wollen. Normalerweise schicken mir die Leute Bilder oder Videos, manchmal auch Aufzeichnungen von Videocalls aus irgendwelchen Meetings. Wenn ich genug Material von der Zielperson habe und weiß, in welchen Porno ich sie reinfaken soll, da kann ich eigentlich anfangen zu arbeiten. Die künstliche Intelligenz macht dabei etwa 60% und etwa 40% mache ich manuell. Meistens ist es eine Frau, auf die der Mann steht. Die Chefin oder die Nachbarin oder die Frau des Bruders. Mich überrascht eigentlich gar nichts mehr. Ich mache den Job fürs Geld. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Die Frau weiß ja nicht, dass sie in einem Porno ist, also schadet es ihr auch nicht.
Ihren Ex-Mann Christian Ulmen hat Colleen Fernandez in Spanien angezeigt. Dabei wird auch eine Rolle gespielt haben, dass Spanien seit über 20 Jahren rigoros gegen geschlechterspezifische Gewalt vorgeht. Gerade weil Spanien, so wie übrigens auch Italien, einen in der Kultur so tief verankerten Machismo kennt, ist die Rechtslage in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt deutlich schärfer. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht will sich auch mal Deutschland damit auseinandersetzen, dass nicht nur die anderen ein Problem mit gewalttätigen Männern haben. Der Zustand einer Gesellschaft misst sich auch daran, wie sie mit ihren Frauen umgeht. Ich möchte, dass Deutschland das sicherste Land der Welt für Frauen ist. Und das wird nicht nur durch schärfere Gesetzgebung und einen besser ausgestatteten Rechtsstaat zu machen sein. Es braucht, so fürchte ich, uns alle. Sie, mich, uns und insbesondere die Männer. Denn das Problem ist nicht nur die neue Technik, die so etwas möglich macht. Das Problem sind Männer, die sich jede neue Möglichkeit zunutze machen, Frauen, häufig ihre Frauen, zu erniedrigen. Nicht alle Männer, natürlich, aber immer wenn, dann eben Männer. Jede Frau kennt eine Frau, die sexuelle Gewalt erlebt hat. Aber kaum ein Mann kennt einen Mann, der sie ausgeübt haben soll. Das ist statistisch unmöglich. Und es zeigt uns zum einen, wie sehr wir uns noch immer darum drücken, die Verantwortung dorthin zu legen, wo sie hingehört. Und zum anderen legt dieser Fall auch offen, wie dünn die Fassade manchmal ist. Auch wenn es sich in jüngster Vergangenheit ja so angefühlt hat, Feminismus ist kein Statement für ein Frauennetzwerk, in dem man am Weltfrauentag von Gleichberechtigung fabuliert. Feminismus ist kein Stempel, kein Badge, das man sich anhängt. Entscheidend ist nicht die Pose, entscheidend ist das Verhalten. Und entscheidend ist allzu oft das Wort, denn damit fängt es an, mit den Gesprächen, in denen Männer miteinander über Frauen sprechen. Wenn der US-Präsident sagt, grab them by the pussy, und das als frecher Spruch eines Schlingels wahrgenommen wird, dessen, was soll man halt machen, die Hormone einfach manchmal durchdrehen, dann haben wir ein Problem. Denn diese Worte bereiten den Boden für das Verhalten. Vielleicht nicht für das eigene Verhalten, aber zumindest mal das von anderen. Der Wind weht wieder hart in Richtung der Frauen. Dokumentationen wie Manosphere auf Netflix zeigen, wie es wieder en vogue zu werden scheint, Frauen als niedere Menschen zu sehen. Und überwunden war ja diese Haltung übrigens nie, man überdeckte sie nur mal bemühter. Giselle Pellicot hat gesagt, die Scham muss die Seite wechseln. Ich verstehe, was sie meint, glaube aber nicht so richtig daran. Nicht die Scham muss die Seite wechseln, die Verantwortung muss die Seite wechseln. Der Kraftakt, der Kampf für Würde kann nicht nur von Frauen geführt werden. Nicht die Frauen müssen sich weiter erklären, nicht die Betroffenen müssen weiter beweisen, dass ihr Schmerz echt ist, obwohl das Bild gefälscht war. Nicht unsere Töchter sollten lernen, besser auf sich aufzupassen, sondern unsere Söhne den unbedingten und unmissverständlichen Respekt allen gegenüber. Die Verantwortung, sie liegt bei den Männern, bei denen, die so etwas tun, bei denen, die darüber lachen, bei denen, die es witzig finden, Frauen, wenn auch nur im Film oder in Gedanken, zu erniedrigen. Liebe Männer, jetzt kommt es auf euch an. Nicht auf euer Statement, nicht auf eure Betroffenheitsrhetorik, sondern auf euer Tun. Denn wenn sich wirklich etwas ändern soll, dann reicht es nicht, auf Täter zu zeigen, wenn sie berühmt sind. Dann muss Schluss sein mit dem bequemen Irrtum, Gewalt gegen Frauen sei immer das Werk der anderen. Die Verantwortung für diese Realitäten, die muss die Seite wechseln. Tja, eine neue Woche steht wieder an, nützt ja alles nichts, aber die neue Woche, sie wird bestimmt wieder wild. Wir schaffen das. Hier kommt unser Wochenausblick. Morgen finden in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen statt. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. Wenn der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweizer es nicht schafft, ja dann brennt die Hütte im Willy-Brandt-Haus in Berlin. In Frankreich findet die zweite Runde der Kommunalwahlen statt, denn dort, wo in der letzten Woche in der ersten Runde keine erforderliche Mehrheit erreicht wurde, dort gibt es nun Stichwahlen. Am Montag entscheidet der Bundesgerichtshof über die Klimaklagen. Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Gefordert wird unter anderem, dass die DAX-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner, also die, die Treibhausgase ausstoßen, mehr verkaufen dürfen. Die Klimaklagen hatten in den Vorinstanzen keinen Erfolg. Am Mittwoch veröffentlicht die Commerzbank ihren Geschäftsbericht aus dem vergangenen Jahr und das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung das Geschäftsklima aus dem März 2026. Von Mittwoch bis Freitag findet die Munich Space Summit statt. Bei der Veranstaltung geht es unter anderem um die neuesten Entwicklungen aus der Satellitennavigation sowie deren Anwendungsbereiche, also dem Automobilsektor, der Telekommunikation und natürlich der Verteidigung. Notenbanker, Finanzmarktteilnehmer und Wissenschaftler diskutieren am Mittwoch auf der Konferenz The ECB and its Watchers in Frankfurt aktuelle Fragen der Geldpolitik. Erwartet wird unter anderem die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde. Am Donnerstag dreht sich alles um die Zahlen. Es werden die Jahreszahlen von ProSiebenSat.1, von der Porsche Automobil Holding und von der Deutschen Bahn veröffentlicht. Außerdem kehrt am Donnerstag Horst Schlemmer oder eben Harpe Kerkeling auf die Leinwand zurück. Es beginnt der Kinostart des Films Horst Schlemmer sucht das Glück. Und ich wünsche ihm viel Erfolg. Er soll mir sagen, wo es liegt. Am Freitag wird Nina Hagen ihr neues Album Highway to Heaven veröffentlichen. Es soll ein Gospel-, Rock- und Pop-Album sein. Darüber dürfte sich vielleicht auch Nina Hagen-Fan Angela Merkel freuen, denn sie hatte sich bei ihrer Verabschiedung beim großen Zapfenstreich das Lied »Du hast den Farbfilm vergessen« gewünscht. Vergangene Woche ist Jürgen Habermas im Alter von 96 Jahren gestorben. Und mit ihm geht einer der prägendsten Denker der Bundesrepublik. Was bleibt von seinem Werk und was kann seine Theorie uns heute noch über Demokratie und Öffentlichkeit sagen? Darüber spricht der Philosoph und ehemalige Politiker Julian Nieder-Rümelin im Morning Briefing und er beschreibt, was passiert, wenn diese demokratischen Grundprinzipien unter Druck geraten.
Also warten wir mal ab, wie die weitere Entwicklung sein wird. Aber ich glaube, die dauerhafte Abkehr von der Idee, dass wir als Bürgerinnen und Bürger eines politischen Gemeinwesens uns darüber verständigen müssen, was wir wollen und wie wir es erreichen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer attraktiv ist. Und wenn man in die USA schaut, das ist ja ein, wenn es nicht so dramatisch wäre, könnte man sagen, ein schönes Experiment, was da abläuft. Was passiert, wenn der Rechtspopulismus nun wirklich Macht hat? Und er hat in der Gestalt von Trump und seiner Regierung zweifellos Macht. Und da kann man sagen, richtet vor allem Chaos an. Ja, die Institutionen werden erschüttert, der Rechtsstaat wird herausgefordert, indem Urteile von Gerichten politisch einfach ignoriert werden, indem ein Bundesverfassungsgericht, ein Constitutional Court, also das Analoge zum Bundesverfassungsgericht,
und das ist nicht nachhaltig in Ihrer Sicht?
Eingesetzt wird. Also im Augenblick entsteht vor allem Chaos, und zwar international wie national.
Was das für unsere Demokratie bedeutet und warum Habermas Denken gerade jetzt wieder an Bedeutung gewinnt, darüber spricht Julia Nieder-Rümelin mit meinem Kollegen Nils Heisterhagen im Morning Briefing Interview. Als Ergänzung und Erweiterung dient dazu das Interview, was mein Kollege Jörg Thaddeus mit dem Historiker Professor Jörg Barbarowski geführt hat. Die beiden sprechen über den Umgang mit Populisten, welche Gefahren sie für die Demokratie bedeuten und die Frage, ob die AfD, wie es unter anderem die Sozialdemokraten fordern, durch das Bundesverfassungsgericht verboten werden sollte.
Ich würde drei Antworten darauf geben. Die Antwort Nummer eins würde lauten: Sobald ihr die soziale Frage wiederentdeckt, liebe Sozialdemokraten, werdet ihr auch wieder gewählt. Die zweite Antwort wäre: Eine Partei, die in Ostdeutschland fast 40% der Stimmen erlangt, wenn man die verbietet, bekommt ihr in Ostdeutschland den Bürgerkrieg auf den Straßen. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das wollt? Das dritte Argument, das historische, ist: Der Faschismus steht nicht vor der Tür. 1933, was da passiert ist, war absehbar, weil die Eliten in der Bürokratie, im Militär, in der Justiz antidemokratisch waren. Und was wir jetzt ja gerade haben, ist, dass Deutschland ist eingebunden in supranationale Strukturen. Wir haben einen europäischen Binnenmarkt. Es gibt Strukturen, aus denen man gar nicht einfach aussteigen kann. Und sozusagen diese Art von Verflechtungen hat es überhaupt nicht gegeben in den 20er Jahren. Es gibt keinen Versailler Vertrag. Es gibt keine Weltwirtschaftskrise, es gibt keine Massenarbeitslosigkeit. Wir haben keinen Bürgerkrieg, wir haben keine SA-Schlägertrupps auf den Straßen. Das ist alles eine vollkommen andere Situation. Deshalb würde ich sehr dazu raten, nicht in Panik zu verfallen, sondern damit umzugehen. Demokratie ist Leidenschaft. Die Sozialdemokraten sollen leidenschaftlich gegen die AfD kämpfen, aber sie sollen es mit inhaltlichen Punkten machen. Sie müssen die soziale Frage wiederentdecken. Die Leute würden in den Scharen wieder zulaufen, wenn sie das täten. Also letztendlich würde ich sagen, aber vielleicht bin ich auch ein hoffnungslos naiver Optimist, Populisten, die es immer schon gegeben hat, artikulieren die Schmerzen von Leuten, die sich nicht gehört fühlen. Das ist es. Zunächst mal ist es nicht mehr.
Ein ruhiger, nüchterner Blick in einer aufgeheizten Stimmung. Das ganze Interview mit Professor Jörg Barbarowski gibt es in unserem Hauptstadt-Podcast mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, die Welt, sie gerät aus den Fugen. Wir leben in durchgeknallten Zeiten. Alles dreht sich, die Welt ist in Unordnung. Neue Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Gefühlt war die erste Hälfte der 2020er Jahre Ausnahmezustand als neues Normal. Und weil auch ich langsam fertig bin mit meinem Latein, ist es an der Zeit, die Sterne zu befragen. Im aktuellen achten Tag ist der Astrologe Alexander Graf von Schlieffen zu Gast. Ich bin dem Feld der Astrologie nicht wirklich zugewandt und trotzdem ist es faszinierend, was Schlieffen erzählt.
Astrologisch gesehen haben wir einen Epochenwandel, beginnend mit dem Dezember 2020. Und die Astrologie ist die Lehre der Zyklen der Planeten. Und da haben wir einen 200-Jahres-Zyklus der Planeten Jupiter und Saturn. Der alte König geht, der neue König kommt, so heißt der Zyklus. Und die sind immer für 200 Jahre in einem Element. Und dann symbolisiert dieser 200-Jahres-Zyklus, dass dieses Element dominant für das Bewusstsein des Lebens auf der Erde ist. Und diese 200 Jahre, Erdepoche, da ging es um die materielle Erkundung des Lebens und die ökonomische Bedeutungsgebung dessen, was lebendig ist. Also, wir haben den Beginn der industriellen Revolution, wir haben einen irrsinnigen Fortschritt in Technik, in den Produktionsbedingungen, gekoppelt an eine Ökonomisierung von allem Leben am Ende. Und das in Kooperation mit der naturwissenschaftlichen Analyse der Definition der Wirklichkeit. Also alles muss kausal logisch erklärbar sein. Das heißt, die Wirklichkeit wird reduziert auf die mechanischen Grundbefindlichkeiten, auf die mechanischen Bestandteile. Also das Mechanische.
Ursache und Wirkung.
Ursache und Wirkung. Alles Mechanische. Genau.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, dass die Kombination aus Ökonomie und Mechanik das Weltbild dominiert, kann man sich vorstellen, wie viel draußen geblieben ist.
Mhm.
Und jetzt sind wir am Übergang in eine neue Epoche. Das ist die sogenannte Luftepoche. Das heißt, diese Konstellation der Planeten Jupiter und Saturn wird für 200 Jahre im Element Luft stattfinden. Und Luft bedeutet Kooperation und Vernetzung.
Was ist mit dem Jahr des Feuerpferdes, dem astrologischen Epochenwandel im Jahr 2020 auf sich hat? Ob es sich bei der Astrologie um eine reine deduktive Deutung handelt und warum Zeitungshoroskope der Musikantenstadel der Astrologie sind, hören Sie im aktuellen achten Tag. Heute Morgen ist eine neue Folge unserer Podcast-Reihe Zukunftsrennen erschienen. Ein interaktives Format, in dem unser China-Experte Frank Sieren mit meiner Kollegin Josie Müller und 50 Pioneers, die sich dafür angemeldet hatten, über die Zukunft der Automobilindustrie und das Wettrennen zwischen Deutschland und China diskutiert hat. Wir haben dafür zu Frank Sieren ins Podcast-Studio nach Peking geschaltet. Und Frank beschreibt zu Beginn anhand seines Wegs in sein Podcaststudio in Peking ein Straßenbild, das sehr genau zeigt, wie schnell sich die Automobilbranche in China verändert.
Als ich hier hingefahren bin, hier ins Studio, habe ich mir nochmal den Straßenverkehr angesehen und man muss hier in Peking, wo ich im Moment sitze, schon nach deutschen Autos suchen auf der Straße. Das hat sich also dramatisch verändert. Und den ersten Schluss, den ich daraus ziehe, dass die Chinesen vielleicht gar kein so großes Interesse mehr haben, deutsche Autos zu fahren, weil die deutschen Autos stehen für eine Phase, in der China noch die Fabrik der Welt war. Jetzt kommt man in die nächste Phase. Und da bedeutet eben, ein chinesisches Auto zu kaufen, sozusagen, dass es China geschafft hat, dass China wieder oben ist.
Wir haben die ersten Wortmeldungen hier in der Runde und fangen mal mit Hans Brönn an.
Also ich bin Autoenthusiast, besitze 8 Autos vom 60 Jahre alten Mustang.
Sehr cool.
Bis zum hochmodernen Elektroauto. Die Frage ist, Gadgets auf Rädern, können und wollen wir damit überhaupt konkurrieren, also die deutschen Hersteller Gadgets auf Rädern zu bauen?
Das wird sehr schwierig, aber es wird in diese Richtung gehen. Und wenn ich ein chinesisches Auto mit einem eingebauten Tablet bekomme, und das kostet aber nicht viel, dann werden sich natürlich diese Hightech-Fahrzeuge durchsetzen. Da müssen wir uns drauf einstellen. Und da jetzt zu sagen, wir gehen zurück zur Ente, ja, zum 2CV, da wird es ein paar Nostalgiker geben, die das gut finden. Ich würde das auch mal lustig finden ab und zu, aber generell ist das kein Weg zurück in die Zukunft.
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Fortsetzung wird folgen. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen an mich haben, bitte aber nicht zur Automobilbranche, dann schicken Sie uns gerne Ihre Sprachnachricht. Ich werde sie nächste Woche hier beantworten und kommentieren. Die Nummer unseres Redaktionshandys finden Sie in den Shownotes. Und in diesen Shownotes finden Sie auch die Links zu all den hier erwähnten Podcasts. Und das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Dohan.